Und dementsprechend muss auch der Individualverkehr runtergefahren werden, denn ein Verbrenner erzeugt auch nebenbei, was er hinten rauspustet, unglaubliche Temperaturen. Ich meine, unter der Motorhaube sind mehrere hundert Grad, wenn das Ding richtig am Ballern ist. Die meisten von uns leben ja mittlerweile in Großstädten und da stellt sich dann ganz oft die Frage, brauchen wir heutzutage eigentlich noch einen Führerschein oder kommen wir mit dem ÖPNV oder gar zu Fuß oder mit dem Fahrrad eigentlich überall hin, wo wir hinwollen? Dieser Frage wollen wir uns heute stellen, mal wieder in einem Live-Podcast, dementsprechend auch Moinsen an den Chat und natürlich, die Endgegner funktionieren nicht alleine, dementsprechend Moin Patsy.
Hallöchen. Ich finde es schön, dass du direkt mit dem Intro gestartet hast. Die meisten von uns leben ja heutzutage in einer Großstadt. Ich weiß nicht, ob man das so unterschreiben kann oder nicht, ob wir dafür Statistiken haben. Aber ich weiß jetzt schon, dass wenn wir als allerersten Punkt in dieser Diskussion anführen, ja, in der Großstadt braucht man keinen Führerschein, weil da ist die Mobilität so gut ausgebaut, dass wir entweder hier im Chat oder spätestens auf YouTube in den Kommentaren jemanden drin haben werden, der sagt, ja, weil ich in meinem Ort, ich komme ohne Auto nirgendwo hin, hier gibt es keinen Bus, keine Bahn, kein gar nichts. Das ist auch natürlich berechtigt. Entsprechend wollen wir darüber ja heute diskutieren. Denn nur weil wir einen guten Ausbau von Infrastruktur in Großstädten haben oder in Kleinstädten, je nachdem, auf dem Land kann das ganz schnell ganz anders aussehen. Und dann ist eben die Frage, wie machen wir das da? Brauchen wir da trotzdem irgendeine Alternative zum Privatauto? Denn ich meine, wir können uns, glaube ich, alle einig sein, der private Verbrenner sorgt nicht dafür, dass wir zu unserem Ziel zum Umweltschutz beitragen, sondern eben eher genau das Gegenteil. Jede einzelne Fahrt mit einem Verbrenner ist natürlich nicht gut. Entsprechend sollten wir schauen, dass wir da andere Alternativen finden. Die Frage ist nur, welche. Aber dafür ist so eine Diskussion ja da.
Richtig. Also ich denke mal, da gibt es sogar tatsächlich Statistiken zu. Gerade in NRW ist ja, glaube ich, alles fast zugebaut, wenn man das so will. Ist ja auch das einwohnerstärkste Bundesland, was wir haben. Ist auf jeden Fall spannend. Also ich kenne beide Situationen. Ne? Ich kenne es in der Stadt zu leben und ich kenne es auf dem Land zu leben. Auf dem Land zu leben und keine Mobilität zu haben, ist halt wirklich Pain. Bestes Beispiel. Ich kann den Ort nennen, in dem ich mal gewohnt habe. Es ist Barkum. Es ist irgendwie so ein kleines 5000-Seelendörfchen zwischen Osnabrück und Bremen. Und dort fuhr zur Zeit, wo ich da gewohnt habe, zweimal am Tag der Bus. Einmal morgens weg und einmal mittags wieder zurück. Für mich war es halt so, wenn ich Berufsschule hatte, weil der fuhr um 13 Uhr aus Lohne zurück, ich hatte bis 15 Uhr Berufsschule. Ich hatte also die Möglichkeit, gar nicht wegzukommen, mit dem Fahrrad wegzukommen, zu Fuß wegzugehen, das wären dann 2 Stunden zu Fuß gewesen, oder mich abholen zu lassen von irgendjemandem, der ein Auto hat. Dementsprechend ist das schon richtig Pain und ich bezweifle, dass sich da bis heutzutage irgendwas auch nur ansatzweise geändert hat.
Habe ich keine Ahnung. Das klingt aber so ein bisschen wie dieses Klischee von, wenn du mit deinen Eltern über ihren Schulweg sprichst und sie dir erzählen, dass sie damals durch den sibirischen Winter gereist sind und über 6 Berge und auf dem Weg noch einen Eisbären bekämpfen mussten, um zu ihrer Schule zu kommen. Also ich meine, natürlich, Situation auf dem Land sieht da sehr, sehr traurig aus, was Mobilität angeht. Ich habe auch schon gehört, dass teilweise jetzt hier auch noch im Umland von Berlin, sobald du da quasi über die Berliner Grenze gehst, dass du dann nirgendwo mehr hinkommst, wenn dann nach 13 Uhr, 15 Uhr, wie auch immer, der Bus nicht mehr fährt, weil die dann einfach beschließen, dass die keinen Bock mehr haben oder was auch immer da der Grund ist, Personalmangel, ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen, aber das ist ja, also es funktioniert ja nicht, also muss ja auf Dauer da eine andere Lösung her. Ja, sonst haben wir diese Situation, die du gerade skizziert hast, dass du entweder ein eigenes Auto wieder brauchst, weil du sonst nirgendwo hinkommst, du bist sonst total unabhängig ist das dann, wenn man ein Auto hat. Du bist abhängig von anderen, von dem Wohlwollen anderen und eventuell, wenn du nicht auf deren Wohlwollen stößt, bist du finanziell abhängig, weil du dann natürlich dafür auch deinen kleinen Beitrag dann leisten musst. Also wir hatten das jetzt tatsächlich, ein spannender Zufall tatsächlich oder interessanter Zufall. Wir waren gestern draußen in Brandenburg und da haben sich dann Familienmitglieder dafür entschlossen, die kein Auto haben, sie möchten gehen, aber sie möchten keine 3 Stunden mit der Bahn fahren. Entsprechend haben sie mich gefragt, ob ich sie nach Hause fahre. Das waren 1,5 Stunden insgesamt, also einmal 45 Minuten hin und einmal 45 Minuten wieder zurück, um meine Frau und mein Kind dann abzuholen. Entsprechend habe ich gesagt, ich habe euch ja echt gern, Aber ihr wisst auch, was Sprit kostet, ne? Entsprechend haben wir uns dann darauf geeinigt, dann ein bisschen entgegenzukommen und dann einen kleinen Ausgleicher für Sprit dazulassen. Und ich meine, die Situation hast du dann ja häufiger. Du bist entweder von jemandem abhängig, der einfach einen Freundschaftsdienst dir erfüllt und sagt, hey, ja, cool, ich hol dich ab, ich nehme dich mit, wie auch immer. Oder du musst dem ein bisschen was zum Sprit dazugeben. Oder du hast halt einfach Pech. So, das sind die Alternativen, die du da hast. Oder du machst halt deine Wanderung für 5 Stunden. Alles nicht reliable, alles nicht gut. Und gerade im Winter sehe ich mich mal gar nicht, da 2 Stunden von A nach B zu wandern. Entsprechend brauchen wir, und ich glaube, das ist auch so diese Quintessenz dieser Diskussion, die wir heute führen wollen, kann man auf 2 Sätze runterbrechen. Nein, wir sollten ihn nicht brauchen. Wir brauchen ihn aber, weil es auf dem Land einfach keine aktive Mobilitätsausbau gibt. Punkt. Fertig. Diskussion Ende, Folge zu Ende. Wir können aufhören.
Folge vorbei, Rekordkürze. Tschüss. Nee. Also allein unser ÖPNV müsste halt massiv ausgebaut werden. Ne? Ich nehme gerne die Bahn da als Beispiel, die momentan bewirbt irgendwie, was war das, alle 10 Tage oder so, Pi mal Daumen, ein neuer ICE auf der Straße oder auf der Straße, auf der Strecke halt, was halt komplett an dem Ziel vorbeischießt, weil selbst wenn du das 49-Euro-Ticket hast, was in meinen Augen immer noch viel zu teuer ist, die hätten beim 9-Euro-Ticket bleiben sollen, bringt dir ja das nichts, du kannst ja nicht mit dem ICE fahren. Der ICE ist ja kein Regio oder sonst irgendwas. Du bist ja mit diesem Ticket auf Regionalzüge angewiesen, halt Metronom und was es da so alles gibt. Und wenn sie jetzt nur ICEs auf die Strecke bringen, um für diese Menschen, die mit dem ICE fahren, halt quasi kürzere Anbindungen zu schaffen, bleiben ja alle anderen wieder unten hängen. Aber da hängt halt das Geld in deren Augen. Wobei ich der Meinung bin, dass sie mit dem 49-Euro-Ticket oder halt mit dem Deutschland-Ticket, sie haben es ja jetzt mit Absicht den Namen weggenommen, damit sie den Preis auch nochmal anpassen können. Ne? Das D-Ticket oder Deutschland-Ticket und nicht mehr 49-Euro-Ticket. Und das müsste ausgebaut werden. Ne? Wir müssten die Businfrastruktur auf dem Land ausbauen, dass da zumindest jede Stunde mal vielleicht ein Bus fährt. Dass auch Leute aus dem Dorf raus und aus dem Dorf wieder hinkommen. Aber zum Beispiel, ich erzähle die Story gerne, ich würde unglaublich gerne zu meiner Mutter mit dem ÖPNV fahren, weil das entspannter wäre für mich, als mit dem Auto zu fahren. Wir würden aber eine Strecke mindestens 8 Stunden brauchen, weil wir kommen zwar in dem Ort an, in dem Vorort, wo wir hin müssen, quasi in der größeren Stadt, aber um zu meiner Mutter zu kommen, müssten wir dann in den Landbus umsteigen und der fährt nur einmal am Tag. Also bringt das nichts. Also denn wir brauchen bis zu der Stadt brauchen wir ungefähr 3 Stunden. Und die restlichen 4 Stunden bestehen Warten und 1/2 Stunde Busfahren quasi. Aber zu Fuß kannst du die Strecke auch nicht gehen, denn es gibt keine Gehwege auf der Strecke.
Cool. Ich meine, wir können jetzt auch mal das Beispiel anbringen, dass ich als Berliner, als Berlin-Lebender, ich bräuchte keinen Führerschein, ich bräuchte kein privates Auto. Könnte man verargumentieren, wenn man das wollte. Aber die Währung, in der ich mittlerweile rechne, weil wir können ja auch, also Autofahren, privater PKW ist teuer, ist sauteuer. Du hast die teuren Anschaffungskosten, du hast teure Wartungskosten, aktuell dann logischerweise auch mit dem Sprit, den du tanken musst, alles teuer, alles scheiße, alles doof. So, ich habe aber auch das 49-Euro-Ticket oder das Deutschland-Ticket oder wie auch immer wir es nennen wollen. Ich könnte jederzeit einfach in den öffentlichen Nahverkehr einsteigen und damit von A nach B fahren. Ich brauche aber, und dazu muss man sagen, wir leben in der gleichen Stadt. Ich brauche mit dem ÖPNV von mir zu Hause zu meiner Mutter, beide wohnen in Berlin, 1,5 Stunden. Mit dem Auto brauche ich 1/2 Stunde. Also alleine, dass ich diese Zeit einsparen kann, ist mir eben der persönliche Wagen und entsprechend dementsprechend auch hier der Führerschein, um zur Folge zurückzukehren, ist mir der Führerschein wert. Und das ist, glaube ich, eine Einsparung. Selbst wenn wir das ÖPNV-Netz ausbauen, so, oder sagen wir mal, wir haben das bestehende Netz, wir gehen von Großstädten aus, wir haben das bestehende Netz, wir sorgen dafür, dass die einzelnen Busse, Bahnen, was auch immer, dass die häufiger kommen. So quasi das japanische System, alle, keine Ahnung, jede Minute kommt ein Zug ran, der ist immer pünktlich, was ja bei uns auch nicht der Fall ist. Wenn wir alleine das einführen, hätten wir wahrscheinlich immer noch völlig bescheuerte Strecken, dass du teilweise, wenn wir jetzt hier so das, ne, Kreis, Berlin ist kein Kreis, aber wenn wir jetzt hier so einen Kreis von Berlin hätten, dann würde ich hier unten anfangen, müsste in den Norden hochfahren, um dann hier irgendwie schräg wieder nach unten dahin zu fahren. Und das braucht mich dann 1,5 Stunden. Wohingegen ich mit dem Auto von hier einfach quasi durch die Mitte fahren kann und dann wäre ich da. Keine Ahnung. Also wir bräuchten mehr Fahrzeuge, also ob es jetzt Busse oder Bahn oder was auch immer sind, wir bräuchten mehr davon. Entsprechend mehr Personal, ist alles teuer. Wir müssten noch mehr Zwischenstrecken bauen, also im Zweifelsfall eben Schienen, weil ich meine, Busse können theoretisch einfach auf den existierenden Straßen fahren. Ich habe auch schon Busse mich auf der Autobahn überholen sehen, war sehr wild. Aber das geht alles. Also ich meine, Busse können ja einfach die regulären Straßennetze nutzen. Für die Bahnen bräuchten wir entsprechend neue, je nachdem von welcher Bahn man redet, Brücken, Schienen auf den Gleisen, Schienen auf den Gleisen, genau, Schienen auf der Straße oder Tunnel. Also es ist halt alles mit immensem Aufwand und immensen Kosten verbunden. Deswegen kann ich irgendwo nachvollziehen, warum es jetzt nicht direkt als allererstes auf der To-Do-Liste steht. Andererseits, ich meine, wofür geben wir sonst Geld aus? Wir wollen doch irgendwelche Klimaziele erreichen, habe ich mal gehört, dass Politiker gesagt haben, wir wollen Klimaziele erreichen und dann die Klimaziele immer wieder nach oben stecken, ist auch sehr schön. Entsprechend wäre ja ÖPNV praktisch und sinnvoll. Und dann die Stadt zum Beispiel autofrei zu kriegen oder die großen Städte zumindest im Zentrum autofrei zu kriegen, wäre ja schon mal eine erste Idee. Scheint aber niemanden zu interessieren.
Ja. Wo du das gerade gesagt hast mit den Klimazielen. Ich hatte heute noch ein Video von Dr. Marc Benecke. Der hat ja diese Reihe Time is Up. Und das 1,5-Ziel existiert nicht mehr. Da sind wir schon drüber. Wir haben jetzt schon mitunter Temperaturanstiege, auch in Deutschland gemessen, von über 2,3 Grad höher, als es jetzt der Fall sein sollte. Also vom 1,5-Grad-Ziel, wenn da noch jemand von redet und das bewirbt, dass das eingehalten wird, wisst ihr sofort, die Person lügt. Die lügt wie gedruckt in dem Fall dann. Also das ist dann völliger Schwachsinn. Wir sind da schon drüber hinaus. Dementsprechend, ja, wir bräuchten, und das ist halt das Problem, die gerade jetzt zum Beispiel auf Berlin. Berlin ist eine relativ alte Stadt und die Schienenstrecken sind auch dementsprechend älter. Da kommen vielleicht mal ein paar neue dazu oder andere werden dicht gemacht. Das ist mit immensem Aufwand verbunden, weil man wahrscheinlich damals, als man dieses Streckennetz geplant hat, nie gedacht hat, dass Berlin, damals schon eine Großstadt, aber zur größten Industriemetropole in Europa wird und somit halt auch flächentechnisch die größte Stadt. Theoretisch müsste man sich da an den Tisch setzen und den kompletten ÖPNV für diese Stadt neu strukturieren. Aber das Geld will niemand in die Hand nehmen. Aber es wäre halt wichtig, weil wir müssen, so unangenehm das für viele klingt, wir müssen den Individualverkehr runterfahren und wir brauchen mehr den Personentransport. Mehr denn je. Weil es ist besser, wenn da ein Bus ist, selbst wenn der mit Diesel läuft, jetzt als Beispiel, und da passen 80, 90 bis 100 Leute rein, manche Busse auch 120 oder sowas, anstatt dass du dort 60 bis 120 einzelne PKWs hast, die dann halt eben diese Strecke fahren. Das ist halt ein immenser Unterschied.
Ja, natürlich. Wie gesagt, also je weniger einzelne Motoren laufen, desto in der Theorie ist es besser, logischerweise, wenn du mehrere Leute in ein Fahrzeug kriegst, im besten Fall ein elektrisch betriebenes. Ich weiß gar nicht, ob unsere Busse hier größtenteils schon elektrisch fahren oder nicht. Ich weiß auch nicht, ob es Elektrik ist oder irgendeine andere alternative Methode. Unsere Züge, obviously Elektrozüge, auch so bitter. Sorry, kurze Abschweifung. Neulich in dem Radio gehört, dass bei irgendeinem Unwettersturm oder durch einen Unfall, ich weiß nicht mehr genau, ist irgendwas umgestürzt und hat dann die Hochspannungsleitung über der Straßenbahn weggerissen. Das heißt, nicht nur war die Straße blockiert, wo etwas auch immer umgestürzt ist, sondern auch noch die Zugstrecke, die daneben war, ist in Mitleidenschaft gezogen worden, weil eben die Stromkabel oben drüber zerrissen wurden. Das war richtig nice. Da wurde quasi die ganze Strecke einmal komplett lahmgelegt durch Naturgewalten. Richtig, richtig cool. Nee, aber klar, du hast recht. Also je mehr Autos wir individuell wegkriegen, desto besser. Oder wenn wir schon vom individuellen PKW reden müssen, dann vielleicht irgendwie die Elektroautos nochmal fördern oder da die Infrastruktur ausbauen. Es gibt so viele Punkte, an denen man einhaken kann, die alle, das muss man leider dazu sagen, die alle Arsch viel Geld kosten, die aber, finde ich, halt wert wären zu tun. Ich würde ja, Stand jetzt, ich fahre einen Verbrenner, ich würde Stand jetzt sofort auf ein Elektroauto umsteigen, wenn man mir einen sinnvollen Preis dafür geben kann, weil ich habe einfach nicht die finanziellen Mittel, keine Ahnung, jetzt loszugehen. Ich weiß gar nicht, was das günstigste Elektroauto kostet, aber ich habe kein Geld loszugehen und mir jetzt irgendwie für 20.000 Euro ein Elektroauto zu kaufen.
Kann ich einhaken tatsächlich. Es kommt halt drauf an, also wenn du ein Fahrzeug ungefähr in deiner Größe haben willst, was du jetzt fährst, wäre es zum Beispiel von Build Your Dreams oder kurz BYD der Seagull. Der kostet in der Standardausstattung als E-Auto mit, glaube ich, 300 oder 400 Kilometer Reichweite 9.000 Euro in der Standardausführung. Als Neuwagen. Das war der, wenn wir das Geld hätten. BYD, also BYD und dann Seagull. Die sind da irgendwie alle nach Tieren benannt, die Autos. Mhm. Geht in Richtung von einem Golf, würde ich sagen. Nur ein bisschen moderner und schnittiger. Das ist halt ein Elektroauto chinesischer Hersteller. Ne, die deutsche Autoindustrie beschwert sich darüber, die ganzen Elektroautos kommen aus China, weil halt unsere Autobauer die E-Mobilität halt komplett verschärfen haben oder gesagt haben, das lohnt sich nicht, wir setzen zum Beispiel auf Wasserstoff. Porsche ist dann ein Beispiel. Und Stella hat das gut zusammengefasst, das hat man kurz vorher in ihrem Chat gesehen, die Zusammenfassung. Alle Verkehrsminister, die wir seit 2009 hatten, gehören alle der CDU an und haben alles kaputt gespart oder shady Deals gemacht, wie zum Beispiel Andi Scheuer mit der Maut, die Milliarden gekostet hat, wo Milliarden noch offen sind und man hat ihnen dann einfach gesagt, hey, du hast so viel Geld verschwendet, das kriegen wir von dir eh nicht wieder, also bist du jetzt straffrei.
Cool. Ich google gerade immer noch nach dem Wagen, beziehungsweise ich lese hier gerade so einen Artikel über den Wagen, den du gerade beschrieben hast. Also erstens kommt der anscheinend erst 25 nach Europa. Und dann ist ja auch noch, also ich meine, 9.000 Euro sind immer noch ein Brett. Auch wenn das dann ein Neuwagen ist und so weiter. Standardausrüstung müssen wir jetzt nicht drüber reden. Je nachdem, was das eben für eine Standardausrüstung ist. Und ich bin dann tatsächlich in der guten Lage, dass ich bei mir eine Möglichkeit hätte, einen Elektrowagen zu laden. Weil wir haben in ein paar Querstraßen hier haben wir so Zapfsäulen. Das trifft natürlich aber nicht auf jeden zu. Also gerade wenn du nicht in einer riesigen Großstadt wohnst, sondern eventuell in einer kleineren Stadt, dann musst du unter Umständen dein Auto, keine Ahnung, 10 Straßen oder so weiter parken, um deinen Wagen aufladen zu können. Weil wenn du in einem Mietshaus wohnst, wird es wahrscheinlich, Stand jetzt, noch keine Möglichkeit geben, da irgendwo auf Zapfsäulen zuzugreifen. Und die brauchst du nun mal. Solange wir keine Möglichkeit gefunden haben, diese Akkus so schnell aufzuladen, wie man ein Auto an der Tankstelle auftanken kann, ich meine, saucool wär's, aber die Akkutechnologie haben wir meines Wissens nach noch nicht.
Es gibt eine Akkutechnologie dafür, also nicht zum Laden direkt, sondern auch ein chinesischer Hersteller, ne, da hast du quasi eine Wechselgarage. Da fährst du drauf auf so ein Schienensystem, der Wagen wird automatisch zurückgefahren, dann kommt von unten eine Vorrichtung, klingt den alten Akku aus, packt den zum Laden beiseite, klingt einen neuen Akku ein und du kannst wieder rausfahren. Der ganze Prozess dauert, glaube ich, 3 Minuten. Aber dafür müsste auch erstmal die Struktur geschaffen werden, das aufzubauen. Was als Ideen, was ich schon mitbekommen habe, was Menschen planen, dadurch, dass ja tatsächlich E-Autos immer präsenter werden. Also hier in der Stadt zum Beispiel ist gefühlt jedes vierte Auto mittlerweile ein E-Auto. Und wir haben eine relativ gute Infrastruktur. Wir haben bei den ganzen Neubauten und jeder darf dort laden. Wir haben hier nicht weit von hier, ich glaube, 1 Kilometer oder sonst irgendwas. Zu Fuß wäre es natürlich jetzt ziemlich weit für einige. Haben wir quasi einen Neubau und dort sind einfach mal in Reihe aufgestellt 20 Ladestationen. Ein Parkplatz und eine Reihe komplett 20 Ladestationen. Da können also 20 Leute ihre Autos laden. Das ist schon mal richtig geil. Und geplant ist es, ich weiß aber nicht, ob sie das je umsetzen, weil das kostet natürlich richtig viel Geld, aber irgendwelche Bauarbeiten sind momentan. Sie wollen es so schaffen, dass an jeder Straßenecke beidseitig mindestens 2 Ladesäulen für E-Autos immer sein werden. Das könnte dann sehr spannend sein, weil das würde dann halt diese Infrastruktur schaffen. Ich meine, du musst ja nicht über Nacht das Auto an der Ladestation parken. Die meisten Fahrzeuge sind binnen einer halben Stunde geladen. Das muss man natürlich damit einberechnen, aber es ist dementsprechend auch besser für die Umwelt. Und du kannst den da ja danach dann bei dir in der Parkgarage, wenn du die Möglichkeit hast oder sonst wo, parken.
Okay. Wie kommst du auf eine halbe Stunde?
Es gibt einige, wenn du volllädst, brauchen sie eine halbe Stunde. Es kommt auch immer auf Hersteller und Modell des Fahrzeugs an.
Ich habe hier so wilde Sachen gefunden, wie je nach Ladestation brauchen E-Autos zwischen 30 Minuten und 14 Stunden zum Aufladen. Ja, das ist eine sehr breite Range.
Das ist wirklich eine breite Range. Es kommt halt dann wahrscheinlich auch noch immer darauf an, welcher Säulenanbieter das ist und welches Ladesystem. Aber im Schnitt gehst du halt davon aus, zum Beispiel die auf der Autobahn, da bist du eine halbe Stunde. Und es gibt einige, die werben damit, dass du binnen 5 Minuten für 100 Kilometer quasi laden kannst. Kommt also immer auf den Hersteller an. Wie es bei BYD jetzt aussieht, explizit, da habe ich mich noch nicht informiert. Aber das ist zum Beispiel der Seagull, den ich dir genannt habe, ist halt der, wenn ich die Möglichkeit hätte finanziell, den ich mir hier hinstellen würde. Bei Kleinwagen halt für die Stadt super. Und trotzdem 300, 400 Kilometer Reichweite. Das heißt, ich könnte zu meiner Mutter fahren, quasi halbe Strecke wieder zurück, dann einmal laden für 10, 15 Minuten und dann würde ich den Rest der Strecke locker schaffen.
Ich schaue gerade hier, Ladezeiten von Elektroautos. Einige dieser Bedenken zu beseitigen, zeigen wir in den folgenden Übersicht die durchschnittliche Ladezeiten. Und scheinbar gibt es an Ladesäulen verschiedene Stufen, also wie viel Output die geben. Stufe 1, die hier skizziert wird, ist 2,3 Kilowatt. Und damit bräuchte ein mittleres E-Auto mit einer 65 Kilowattstunden Batterie 18 Stunden zum Aufladen. Auf der Stufe 3, wo das Ding scheinbar 300 Kilowatt rauspumpt, braucht es nur 8 Minuten. Welche Stufe werde ich wohl wählen, frage ich dich.
Nee, das läuft automatisch, das wählst du nicht.
Warum wähle
ich das nicht? Du klingst deinen Adapter rein, schließt das am Auto an und über die Elektronik wird vermittelt, das ist die Ladespannung, die genutzt werden darf. Weil sonst könntest du ja den Akku schädigen.
Ja, gut. Okay. Die meisten elektrischen Geräte sind heutzutage schlau genug, dem Gerät mitzuteilen, was sie drauf haben. Warum dann nicht einfach Autos bauen, die die maximale Stufe vertragen? Weil, ich meine, das ist ja das, wo wir hinwollen. Du gehst zu einer Tankstelle, so wie bei einem Verbrenner, du hältst den Zapfhahn rein, du bist fertig. Ich meine, ich tanke jetzt, glaube ich, keine 8 Minuten. Ich glaube mal, Tankvorgang geht schneller als 8 Minuten, kann mich irren, weiß ich gerade nicht aus dem Kopf. Aber jetzt stell dir mal vor, du machst das und es ist einfach fertig. Dann ist doch dieses Problem der Anschaffung und der Maintenance von so einem Auto gleich sehr viel geringer. Weil wie viele Leute gibt es da draußen, die sagen, ja, ein Elektroauto würde ich mir schon kaufen, aber ich finde hier bei mir keine Säule und dieses Laden, das dauert ja auch so lange, habe ich gar keinen Bock drauf.
Das Ding ist halt, dass wir dafür dann einen globalen Standard einrichten müssen. Und den gibt's halt schlichtweg nicht. Jeder Hersteller hat seinen eigenen Standard, was für eine Spannung im Input ist und einem drum und dran. Und dementsprechend kommt's dann auch noch an, welcher Anbieter übernimmt die Säulen, über welche Abosysteme läuft das Ganze, weil du musst quasi einen Vertrag abschließen, dafür, dass du laden kannst. Das wird dann monatlich abgebucht oder je nachdem, wie du die Modalitäten einstellst, kommt halt auf dein Ladeverhalten an. Es ist halt nicht so, dass du anschließt und dann quasi Geld reinwirfst, damit du bezahlen kannst oder deine Karte hinhältst, sondern du hast einen festen Vertrag über einen Anbieter und dadurch werden dann die Kilowattstunden halt berechnet, was du draufzahlen musst. Und da gibt's verschiedene Modelle, dass du nach dem Ladevorgang zahlst. Ich glaube, wöchentlich gibt es Modelle, es gibt aber auch ein monatliches Modell. Und je nachdem hast du dann auch Vergünstigungen oder teurer.
Dann ist das System von vornherein schon scheiße. Mehr kann man dazu nicht sagen. Also wir haben ein völlig gesplittetes System, weil jeder Anbieter alles Mögliche machen kann. Wir haben ein total undurchschaubares Modell an Bezahlung. Und dazu dann eben noch die schlechte Verfügbarkeit. Natürlich setzt sich das nicht durch. Ich habe mich
bis jetzt
noch nicht so viel mit E-Autos beschäftigt, wie man vielleicht durchsickern hört. Aber genau das sind ja Probleme, die mich als Durchschnitts-User jetzt schon sagen, wo ich gar keinen Bock drauf hätte. Lass mich an jeder Ladestelle laden und lass mich da quasi nach Ende des Ladevorgangs dafür bezahlen, wie viele Kilowattstunden ich gerade geladen habe. Das ist doch das einfachste System, wo es gibt.
Voice of Hammer hat es gerade passend im Chat geschrieben. Willkommen bei der Markt regelt. Das ist nämlich das genaue Problem. Es gibt keine vernünftigen Regularien. Gut, E-Mobilität wird aus vielen Ecken aus der Regierung sowieso noch nicht ernst genommen. Bestes Beispiel ist halt die Bayernpartei CSU. Die nehmen Elektromobilität überhaupt nicht ernst. Wenn man es nach denen ginge, würde man die wahrscheinlich sofort wieder verbieten. Weil der Bayer will sein Diesel fahren, so nach dem Motto. Und das wird wahrscheinlich noch dauern, bis die EU-Regularien raushaut, wonach das gehen muss. Ich hoffe ja, dass das innerhalb der nächsten Legislatur passiert. Dementsprechend, ne, diesen nächsten Monat, also im Juni, 9. glaube ich sogar, sind Europawahlen. Also, ne, fröhlich auch wählen gehen. Um dann zu hoffen, dass die nächste EU-Regierung, nenne ich es jetzt einfach mal, also dass die Kommission und allem drum und dran, dass die sich mal hinsetzen und Standards bieten, auch für E-Mobilität, weil das würde dafür sorgen, was du sagtest, ne, die verschiedenen Adapter sind wieder ein Problem, weil dann musst du die verschiedenen Aufsätze haben und allem drum und dran. Die liegen meist mittlerweile bei, aber du musst es erstmal haben. Dann die verschiedensten Anbieter, dass es da unterschiedliche Tarife gibt, ist halt wie beim Smartphone-Vertrag oder beim normalen Energievertrag, je nach Anbieter auch unterschiedlich. Aber da wäre es cool, wenn man dann sagen würde, fest, du bezahlst nach dem Ladevorgang, das wird dann automatisch abgebucht, zum Beispiel von einem PayPal-Konto oder sonst irgendwas. Aber dann hättest du auch wesentlich besser die Kontrolle über dein Geld in dem Fall, als wenn du sammelst auf einen Monat und dann bezahlst, auch wenn du vielleicht Bonis oder sonst irgendwas kriegst. Aber wir brauchen dafür Strukturen und wir brauchen die Infrastruktur. Eine Idee war zum Beispiel auch gerade, weil man ja sich gefragt hat, hey, wo stellen wir denn die Ladesäulen überhaupt hin? Wir brauchen ja auch den Platz dafür. Wäre zum Beispiel, es schließen ja mitunter auch immer mehr Tankstellen, weil die in bestimmten Bereichen einfach nicht lohnen, weil dort zu viele in der Ecke sind. So, jetzt könnte man diese Tankstellen umbauen. Ich meine, unten drunter hat man ja die großen Tanks, die könnte man rausreißen und dann die Infrastruktur schaffen, dass man da 6 bis 12 oder was auch immer Ladesäulen hinstellt. Und dann hätten wir da schon mal eine Ladestruktur an einer ehemaligen Tankstelle. Ist ja kein Problem, da die Tanksäulen einfach wegzureißen und da die Ladestation hinzudübeln.
Nee, definitiv nicht. Daran sollte es auch nicht scheitern. Ich denke mir auch, auf jedem Großparkplatz von Kaufhäusern etc. könnte man natürlich Ladesäulen noch und nöcher hinstellen. Weil wenn du dann einkaufen bist gerade, kannst du die Zeit nutzen, um theoretisch dann deinen Akku weiter aufzubauen. Ich kann den Namen nicht aussprechen, aber vielen lieben Dank für deinen Follow. Wo war ich? Achso, genau, auf jedem Platz, den wir haben, jedem öffentlichen, könnte man das irgendwie hinpacken. Ach komm, geh weg. Und ich habe mich auch noch für den Follow bedankt.
Ja, schmeiß mal direkt raus. Ist ein Bot.
Gesperrt.
Viele, viele große Kaufhäuser haben tatsächlich schon ihre Parkplätze umgebaut. Hier bei uns, bekannt, gibt's in Kiel auch, ist halt der City-Markt. Und dort haben sie vor dem Parkhaus haben sie halt 2 Parkreihen. Ich glaube, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also 12 bis 15 Parkplätze haben sie umgebaut für Elektromobilität, wenn Leute während des Einkaufs laden wollen. Weil du hast da natürlich auch Restaurants und einem drum und dran drin. Also verhältst du dich da im Schnitt länger auf. Also können die ruhig auch die niedrigste Stufe wählen. Wahrscheinlich ist das dann sogar die günstigste, was die Tarife angeht. Und kannst dann dein Auto nebenbei laden. Und ich finde, so 15 bis 20 Ladesäulen an einem Kaufhaus, das ist schon eine ordentliche Anzahl, weil es muss ja nicht jeder zur selben Zeit immer laden.
Ich finde aber auch schön, dass wir jetzt komplett von der Führerscheindebatte weg sind und hin zur E-Mobilität gerutscht sind. Aber ich meine, da sieht man ja auch irgendwo dran, alleine, dass wir uns daran so aufhängen. Ich glaube, an dem Führerschein per se und damit an der privaten Mobilität werden wir so schnell nicht vorbeikommen. Es wäre aber praktisch, wenn das eine bessere Variante wäre, in diesem Fall eben E-Mobilität oder irgendeine andere Art von Antrieb, den wir uns noch ausdenken können, keine Ahnung. Aber ich bin ein großer Fan von E-Autos und ich hätte ganz gerne auch eins. Aber wie gesagt, die selbst für diese 9.000 Euro, wenn wir von diesem BID, wenn wir von dem Wagen ausgehen, 9.000 Euro sind immer noch ein ganz schönes Stück. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Leute sich hinsetzen und sagen, du weißt du, also 49-Euro-Ticket oder gar 29-Euro-Ticket, was sie jetzt, glaube ich, in Berlin hier wieder einführen, das Berlin-Ticket, wie sie es nennen, das ist zu teuer, das kann ich mir nicht leisten, dann kannst du dir natürlich auch niemals in keiner Welt ein E-Auto leisten. Gut, ein Verbrenner in dem Fall dann auch nicht, aber das ist so das Problem. Also wir müssen definitiv entweder sagen, wir bauen unsere Mobilität, unseren öffentlichen Nahverkehr so stark aus und basteln neue Verbindungen, dass man damit vernünftig in einer durchschnittlichen Zeit irgendwo hinkommt, in einer überschaubaren Zeit. Oder wir müssen es hinkriegen, dass wir Elektromobilität für alle verfügbar machen. Und das funktioniert schon wieder von vorne und hinten nicht, aber was Besseres fällt mir leider nicht ein.
Was wir auch hinkriegen müssen, was damit im klaren Zusammenhang steht, ist, dass wir wieder entspannter werden müssen. Na, alles ist immer gehetzt und alles wird durchgerechnet. Dafür brauche ich jetzt eine Stunde. Wenn ich mit dem Auto fahre, brauche ich eine halbe Stunde. Man müsste quasi trotzdem theoretisch einfach dementsprechend die Stunde Zeit haben, die sich viele nicht nehmen, weil wir müssten aufhören, quasi in Stress zu denken. Das ist auch noch ein Problem.
Muss ich dir direkt dazwischen fahren? Wird nicht funktionieren. Kann ich persönlich von mir nicht mal. Ich möchte ja nicht im Zug existieren. Ich möchte leben. und das Leben findet nicht im Zug statt oder im öffentlichen Nahverkehr. Ich muss lange arbeiten, um mir unser blödes, teures Leben leisten zu können. Und dann möchte ich nicht noch sagen, ach, weißt du was, komm, wir fahren jetzt die anderthalb Stunden in der Bahn, einfach bloß, um mit der Bahn gefahren zu sein, statt mit dem eigenen Auto, nur um dann eben nicht das Auto zu benutzen, weil ich will ja dann aktiv Zeit mit meiner Familie verbringen. Ich möchte aktiv Zeit mit meinen Freunden verbringen und möchte nicht noch den letzten Rest meiner doch schon geringen Freizeit damit verbringen, mit dem ÖPNV von A nach B zu fahren.
Also ja, das meine ich ja mit weniger Stress.
Ja, aber wie willst du das realisieren? Das funktioniert nicht.
Bessere Work-Life-Balance. Also ich meine, es gibt mittlerweile Gesetze, die, ja, das ist halt, es gibt halt Anträge, dass sie zum Beispiel auf eine 32-Stunden-Woche fest runtergehen sollen. Also, dass das mit so das Maximum ist, da fängt Überstunden an. Obwohl jetzt einer gesagt hat, mir hier 6-Tage-Woche in den Neuverträgen, aber der 6. Tag ist freiwillig. Da werden ganz, ganz viele Arbeitgeber sagen, nee, der ist nicht freiwillig, den nehmen wir schön mit. Aber es müsste sich halt quasi gesellschaftlich grundlegend was verändern. Solange wir in einer absoluten Stressgesellschaft liegen, wo alles immer kurz und knapp sein muss, weil man sonst für nichts anderes Zeit hat, wird der Individualverkehr halt weiterhin boomen. Problem ist, dass bei Langstrecke, da bist du mitunter mit dem Zug dann doch schneller, weil die Autobahnen voller Baustellen sind oder Vollidioten, die dafür sorgen, dass Staus entstehen, weil sie zum Beispiel eine Bremswelle auslösen, weil sie sich getriggert fühlen, und ich nutze das Wort jetzt mit Absicht, wenn zum Beispiel jemand meine Geschwindigkeit nicht einschätzt, weil der hinter mal mit 200 Sachen angedübelt kommt, du in die andere Person überholen will mit 130, der andere in die Eisen geht, ihn dann überholt und komplett ausbremst und alle hinterher auch bremsen müssen. So entstehen übrigens Staus und ganz viele Unfälle. Das ist nämlich ein ganz großes Problem. Ja. Dann haben wir nämlich das Ego-Problem auch noch mit drin. Und wenn wir das schaffen würden, entspannter zu werden, würden wahrscheinlich auch alle Leute besser ans Ziel kommen.
Ja, also was du schon meintest mit dem Zugfahren und so, ist ja auf Langstrecke sowieso A, schneller, vor allem wenn man sich dann einen Zug dann noch extra quasi einkauft, ein Zugticket einkauft, was ein bisschen teurer ist, um dann eben eine schnellere Zugverbindung zu kriegen. Definitiv ist auch weniger Stress, davon gehe ich jetzt aber in der Regel nicht aus, weil mein durchschnittliches Fahrverhalten hat nichts mit Fernzügen zu tun. Deswegen bin ich von dem Beispiel jetzt mal kurz weggegangen. Um auf Stellas Kommentar noch einzugehen, weil den finde ich sehr interessant, ich lese den auch nochmal vor. Ich sag mal so, der Führerschein wird nicht wirklich verschwinden können, weil es ja Berufsgruppen gibt, für die man die braucht, darunter auch die Rettungsdienste. Vollkommen richtig, aber wir gehen in diesem Beispiel, in diesem fiktiven aus von dem privaten Führerschein. Du hast als Pilot ja auch quasi eine Lizenz, um dein Fahrzeug zu betätigen und zu führen, was du als Privatperson dir nicht besorgst. Also du könntest ja trotzdem noch für die Berufsgruppen, die dann dieses Fahrzeug führen müssen, welches auch immer das sein müsste, trotzdem noch den Führerschein machen. Das hat ja erstmal per se mit der Privatperson nichts zu tun.
Und ich glaube, ich bin mir aber gerade nicht ganz sicher, dass du für einen Rettungswagen, da reicht der normale B nicht aus, da das Ding schon als LKW gilt, brauchst du dann halt den passenden Führerschein. Und nicht jeder macht einfach so aus der Laune heraus einen LKW-Führerschein.
Scheiß auf den LKW-Führerschein. Du baust einen Führerschein, mit dem du Personen befördern darfst. Das ist ein P-Schein.
Personenbeförderungsschein war ab mehreren Personen. Außer du machst halt einen Taxischein. Aber der reguläre Personenbeförderungsschein ist, glaube ich, wenn du mehr als 6 Personen gleichzeitig transportieren willst.
Ich kann nur sagen, was ich von meinem Vater weiß. Der fährt Rettungswagen und der braucht einen P-Schein.
Ja, kann ja sein, dass sich das dahin geändert hat oder dass es da nochmal besondere Richtlinien. Vor allem kriegst du ja auch noch, wenn du einen Rettungswagen führst, kriegst du ja auch noch eine Sonderausbildung dazu, weil da sind ja wesentlich mehr Gerätschaften und allem drum und dran. Also spezielle Führerscheine wird's immer geben. Ich würde dann eher von Lizenzen zum Beispiel sprechen, weil der Führerschein ist ja quasi eine Fahrerlaubnis, also eine Lizenz, dass man es machen darf. Ein anderes Problem, was dem Führerschein momentan gegenübersteht, ist, er ist fucking teuer geworden. Und ich glaube, das hat, ich nutze mit Absicht jetzt Nicknames, weil wir nicht die Permission haben, die Echtnamen im Stream zu benutzen. Sky Kitten hatte mal gesagt, zumindest in Berlin ist es auch so, dass du dich dann bei der Stadt melden musst und den Führerschein beantragen. Das habe ich auch in der Form noch nie gehört. Ich gebe nur wieder, was er erzählt hat. Hier ist es zum Beispiel so, und wo ich es auch überall kenne, ich gehe zur Fahrschule, sag, yo, moin, guten Tag, will Führerschein machen. Dann kriege ich so ein paar Unterlagen, die ich unterschreiben muss. Und dann ist das geregelt. Aber
ich schau gerne nebenbei.
Kann auch sein, dass das ist jetzt schon ein, zwei Jahre her, als wir über das Thema geredet haben. Mir fiel es nur gerade ein. Aber das Problem ist, der Führerschein kostet jetzt im Schnitt. Und wenn du auch nur die Pflichtstunden schaffst, du brauchst keine Extrastunden oder sonst irgendwas, liegt der, glaube ich, je nach Bundesland auch, sagen wir mal so, zwischen 2.500 und 4.000 Euro für einen Führerschein. Das ist halt auch eine riesige Hürde, gerade im ländlichen, jetzt heißt es dann von vielen immer, ja, aber auf dem Land, da leben doch die Leute, die Geld haben. Da leben viele Leute, die Geld haben, aber eben nicht alle. Und sich dann mal eben einen Führerschein zu leisten auf dem Land, das ist halt ein absoluter Albtraum.
Ja, bei den Preisen definitiv. Ich habe jetzt hier mal ganz schnell gegoogelt. Ich finde da jetzt per se erstmal nichts zu, was natürlich nicht heißt, dass es nicht stimmt, aber ich habe es jetzt einfach nur gerade auf Anhieb nicht gefunden.
Kann auch sein, dass es eine scheiß Fahrschule war und die Fahrschule quasi die Anmeldearbeiten dann abwälzt auf die Leute, die einen Führerschein machen wollen. Dass die das halt alles, kann auch möglich sein, dass das so gemeint war. Halt, du kennst ja die Nachrichten im Chat, die sind halt begrenzt, na, was man schreiben kann. Dementsprechend.
Ja. Ich habe gerade noch mal die neue Nachricht von Stella überflogen. Ich finde den letzten Punkt interessant. Taxidienste brauchen auch ihre Zeit, um zu einem zu kommen. Das und gerade auf dem Land, im ländlichen, auf dem Land, hast du das Problem, die Taxidienste kommen ja irgendwo her. Die sind jetzt ja nicht direkt theoretisch in deinem Ort, sondern die müssen im schlimmsten Fall von sich zu dir anfahren und von da dann dich dahin bringen, wo du hin willst und dann noch zurück zu ihrer Zentrale fahren. Das zurück zu ihrer Zentrale fahren können sie dir obviously nicht berechnen. Die Anfahrt hingegen packen Leute gerne mit rein. Also das alleine schon drückt ja den Preis immens nach oben. Wo dann logischerweise der Vorteil wieder von Großstädten ist, da sind die meisten Taxen, keine Ahnung, 2 Minuten von dir entfernt, weil die da eh gerade ihre Ründchen drehen. Oder sowas wie Uber oder was auch immer es mittlerweile alles gibt. Da hast du sofort deine Verknüpfung, wenn du jetzt gerade nicht auf ÖPNV angewiesen sein möchtest. Ich meine, es verschiebt bloß deinen privaten PKW auf den PKW eines Fremden, der dich fährt. Macht jetzt auch nicht so riesig einen Unterschied. Aber das ist so zumindest der Vorteil, den wir da haben. Als Großstädter. Aber klar, auf dem Land definitiv. Da ist es sauschwer, überhaupt erstens ein Taxi zu bekommen, weil eventuell hast du oder kennst gar keine Taxifirma, die irgendwie bei dir in der Gegend ist. Und dann brauchen die ja eben auch ihre gute alte Zeit. Wenn die aus 3, 4 Nachbarorten quasi erstmal anfahren müssen, wartest du 40 Minuten oder länger auf dein Taxi. Das ist ja auch nicht wirklich der Sinn der Sache.
Kenne ich sogar noch. Selbst wo wir damals noch, wo ich halt im Ländlichen gewohnt habe, abends bei einem Club. Wir hatten einen bekannten Taxifahrer, der stand dann ab einer gewissen Uhrzeit halt da, weil er wusste, dass bestimmte Leute halt abgeholt werden wollen. Das hat man irgendwann drinne. Leute gehen in der Regel um dieselbe Zeit. Aber sonst hätte das auch immer 20, 30 Minuten gedauert, bis halt ein Taxi dann da ist und dann halt noch die Rückfahrt. Gut, bei mir wären es jetzt 10 Minuten mit dem Taxi gewesen, aber dann stehst du da trotzdem auch erstmal bei Wind und Wetter eine halbe Stunde und wartest dann halt auf dein Taxi. Und wenn du Pech hast, steigt dann noch jemand anders ein, weil die Person einfach dreist ist und der Taxifahrer denkt sich, ja, das ist mein Geld, also fahre ich jetzt los. Das ist auch noch so ein Punkt.
Okay, ich lese gerade, in Hamburg haben wir Moja, einen rufbaren Taxibus, geben einen Einstiegspunkt auf dem Weg zu deinem Ziel, sammeln sie noch Leute dazu, ist ganz praktisch. Das kenne ich auch, ich weiß nicht, wie das bei uns heißt, aber sowas gibt es hier auch, quasi so ein Sammeltaxi, wo einfach noch Leute dazusteigen können. Interessantes Konzept habe ich noch nie benutzt, weil irgendwie, also klar, der Preis reduziert sich logischerweise, weil es sind mehr Leute drin, die sich dann die Reise teilen. Keine Ahnung, ich glaube, ich würde dann eher doch ÖPNV benutzen, auch wenn da die Denke richtig komisch ist, aber mit so völlig Fremden auf so einem engen Raum zu sitzen, wie in einem Auto, weiß ich nicht.
Es gibt tatsächlich dafür extra Kleinbusse. Wir haben das hier auch, das nennt sich Shuttle-Taxi. Das kannst du anrufen. Und die schauen dann halt, wie sie die Strecke am besten passend legen zu dem Punkt, wo die Person am weitesten weg muss quasi, dass dann alle auf dem Weg mitgenommen werden. Und das sind halt wirklich kleine Busse, wo theoretisch so 20, 30 Leute halt rein können. Und das System ist ganz cool, ist natürlich teurer als ein regulärer Bus, na, wo du dann einsteigst und hast dann deine festen Strecken. Der Vorteil ist, es ist dynamisch. Das sehe ich halt als ganz großen Vorteil. Du bist also wesentlich schneller am Ziel, als wenn du jetzt erstmal gucken musst, um die Strecke zu überbrücken, wo ich jetzt hin muss, muss ich 4-mal umsteigen, hab dann noch die Wartezeiten dabei, weil das Bussystem halt ziemlich blöd ist. Wir haben es hier zum Beispiel, wenn wir von unserem Stadtteil in den Nachbarstadtteil wollen, der theoretisch die Strecke eine gerade Linie ist, so fährt aber kein Bus. Er fährt so, dann fährt er zum Bahnhof, die Ecke runter, dann fährt er durch eine andere Ecke, biegt dann leicht ins Ländliche aus, fährt einmal komplett um Pudding, um dann von der anderen Seite in den Stadtteil reinzufahren.
Na geil.
Also wir sind mit einer Strecke, die ich mit dem Auto fahre, 7 Minuten, sind wir 38 Minuten unterwegs.
Ja, sorry, also das macht doch keiner. Niemand macht das. Niemand, der nicht darauf angewiesen ist, macht das.
Na und dementsprechend kommt bei uns halt demnach ein Fahrrad, weil dann fahren wir die Strecke halt in 10, 12 Minuten.
Ja, okay. Auch komplett auf deiner Seite, aber es gibt halt dann auch Tageszeiten beziehungsweise Wetterbedingungen oder eben Jahreszeiten, die nicht wirklich fahrradgeeignet sind. Und dann würde ich trotzdem wieder zum Auto zurückgreifen.
Ich bin es halt gewohnt. Gut, ich habe ja halt auf dem Land gelebt, ne? Da und meine Ausbildung war jeden Tag bei Wind und Wetter dann halt mit dem Fahrrad. Und ich habe mich das ein oder andere Mal abgelegt, weil dann wieder die Hauptstadtverwaltung, also die Stadt Vechta in dem Fall, keinen Bock hatte, Leute rauszuschicken, die die Radwege freiräumen. Und dann hieß es, wenn mal Schnee gefallen ist, dann mit dem Fahrrad durch so hohen Schnee, macht Spaß nicht. Oder wenn dann nicht mit Kies oder sonst irgendwas gestreut wurde, dann warst du so unterwegs, aber du musstest halt pünktlich ankommen. Deinem Chef war das scheißegal, wenn du gesagt hast, du, ich hab hier Glatteis, ich hab keine Möglichkeit zu kommen. Du bist für den Arbeitsweg verantwortlich, dass du es irgendwie hinkriegst, zur Arbeit zu erscheinen.
Ist auch mal wieder lustig, wenn der ÖPNV hier bei uns streikt. Ich meine, ich bin jetzt nicht so drauf angewiesen, dank Homeoffice, aber das war eine schöne Situation, wo die Frau dann hier von uns zu ihrer Arbeitsstätte musste, was theoretisch mit dem ÖPNV alleine eine Stunde entfernt war. Und dann streiken die. Wie kommst denn du da hin? Aber du bist ja selbst verantwortlich für deinen Arbeitsweg. Was machst du denn da? Es war schöne Situationen auch.
Ja, man könnte theoretisch ja eigentlich sagen, hier höhere Macht, habe ich keinen Einfluss drauf, aber es ist den meisten Arbeitgebern ja vollkommen egal. Also ich hatte einmal einen Arbeitgeber, da gab es auch einen Streik und ich bin anders nicht hingekommen, da habe ich in Osnabrück gewohnt und ich musste quasi von Punkt A, Rand Osnabrück, zu Punkt B, Rand Osnabrück. Und ich hatte kein Fahrrad und ich wäre zu Fuß 4 Stunden unterwegs gewesen. Und wir hatten einen Streik. Und da hat er gesagt, du, weißt du was? Ich weiß, du bist eigentlich selber für verantwortlich und mir könnte es komplett egal sein. Ich bezahle dich für deine Arbeitszeit und das zählt als Arbeitsverweigerung. Ich stell dir das aber aus, ich vermerke das auch im System. Du bleibst zu Hause. Ich lasse dich doch jetzt nicht 4 Stunden Strecke laufen. Dann bist du gegen Mittag da und kannst direkt wieder losgehen, damit du irgendwann passend abends zu Hause bist. Das bringt ja nichts. Na, also kulante Chefs gibt's da auch. Es sind aber leider die Seltenheit in dem Fall. Und ich find's wichtig halt, dass diese Leute ihr Streikrecht nutzen können, weil mitunter, was die halt wuppen müssen, aufgrund von Personalmangel oder halt, weil man halt einfach kein Geld da weiter reinstecken möchte für neues Personal. Das liegt ja nicht daran, dass da keiner mehr zum Beispiel den Beruf des Busfahrers oder des Zugführers oder sowas lernen will. Nur sie stellen halt zu wenig Stellen aus und bieten zu wenig Möglichkeiten dann dafür an, dass sich die Leute sagen, nee, dann machen wir das nicht, weil bestes Beispiel, haben Zugführer drüber gesprochen. Übrigens einer der Punkte, warum gerne mal gesagt wird, hier, die Klimaanlage ist kaputt. Die ist in den meisten Fällen gar nicht kaputt, sondern die sind angehalten, Strom zu sparen. Also haben sie 2 Möglichkeiten. Entweder sie kommen zu spät und dann läuft die Klimaanlage oder sie fahren etwas schneller und dann müssen sie in irgendeinem Waggon oder gar für den ganzen Zug irgendwas ausschalten, um den Strom zu sparen. Weil sonst gibt's richtig einen auf den Deckel. Und das wird dann auch mitunter fordern dann Unternehmen Strafzahlungen und solche Sachen. Oder es gibt gar eine Abmahnung. Gab's auch mal eine größere Doku, ich glaube, über Stern oder Spiegel, ist schon ein paar Jahre her, wo halt genau darüber berichtet wurde, dass halt anonymisiert natürlich Lokführer quasi von diesem ganzen Stress und den Ärger und quasi keine Zugfahrt bleibt ohne Anschiss, dass die dann, wenn sie ihre Strecke vollständig haben, am Ende noch mal ins Büro müssen und quasi rund gemacht werden.
Geil. Du hast mich da leider mit der Klimaanlage draufgebracht. Ich habe einen sehr beschissenen Hot-Take, was ÖPNV angeht. Ich bin dafür, abhängig von der Jahreszeit, sowas wie im Sommer, ne, weniger klimatisieren und im Winter weniger heizen in Bussen und Zügen, weil, und das ist jetzt mein Hot-Take, ich richte mich ja klamottentechnisch darauf ein, dass wenn ich rausgehe, ich dem Wetter gewachsen bin, wenn ich draußen bin. Richtig? Soweit sind wir uns einig. Das heißt, wenn ich dann in einen vollbeheizten Zug gehe, sagen wir draußen sind minus, keine Ahnung, was ist so bei uns im Winterdurchschnitt, minus 8 Grad oder so, keine Ahnung, ich weiß es nicht genau. Gehen wir mal so von so einer Spanne zwischen minus 5 und minus 10 Grad aus. Ich bin für dieses Wetter gerüstet. Ich komme in den Zug oder in den Bus rein, der hat schön die Heizung ballern so auf plus 10, plus 15 Grad, damit es da drüben schön angenehm warm ist. Dann schwitze ich mich da drin absolut zu Tode, muss meine 15 Zwiebelschichten ausziehen. Eventuell habe ich gar keinen Platz dafür. Das heißt, ich bin auch so dicht an dicht gedrängt mit dem nächsten Sitznachbar, der nächsten Sitznachbarin. Ist super, alles furchtbar. Und dann, wenn ich mich ausgezogen habe, um nicht zu zerfließen, muss ich dann bei der Station, wo ich aufstehe, dann erst wieder mich komplett anziehen, damit ich draußen dann nicht erfriere mit meinem Schweiß. Entsprechend bin ich dafür, was dann eventuell auch Strom sparen würde oder was auch immer, weniger die Begebenheiten aushebeln, die uns die Natur da an den Kopf wirft, über die wir uns ja aber eh schon, für die wir uns schon rüsten. Im Sommer bin ich ja auch vollkommen fein damit, dass wenn ich dann in einem Bus sitze, ich bin in meiner kurzen Hose, T-Shirt, was auch immer, ich bin auf 20, 25, 30 Grad ausgelegt, weil ich bin ja draußen. Warum muss der Bus das dann runterkühlen auf 15 oder 10 Grad? Nur damit ich mich dann hier so runterkühle und dann rausgehe und wirklich von der Hitze erschlagen werde. Also allein dieser Temperatursprung ist ja auch gerade für Wetterfühlige dann richtig, richtig anstrengend. Können wir das bitte einfach lassen? Das wäre super toll. Wäre ich großer Fan von.
Da gibt's, glaube ich, irgendwelche Gesundheitsregeln für die dazu eingetragen sind. Vor allem der Busfahrer müsste dann ja, weil er ja die ganze Zeit sitzt und sich nicht bewegt, müsste er komplett in einer abgeriegelten Kanzel sitzen, wo er dann die Heizung für sich anpassen kann. Das ist ja nicht möglich, dann kann er ja auch nicht kassieren und einem drum und dran. Dementsprechend muss ja halt für irgendein bestimmtes Klima gesorgt werden. Also manchmal ist es wirklich zu heiß in den Bussen im Winter, ne, wenn du dann da reinkommst und theoretisch jetzt übertrieben gesagt, du hast einen Thermometer dabei. Marc Benecke ist halt so ein Mensch, der hat halt immer einen Thermometer dabei, der könnte quasi im Bus stehen und sagen, ja, wir haben jetzt minus 10 Grad draußen und hier im Bus ist 25 Grad. Geil. Differenz von ist ein bisschen hoch jetzt. Wenn ich jetzt rausgehe, dann schlicht mir die Kälte ins Gesicht und der Kreislauf sagt goodbye. Bei Hitze genau das Gleiche, ne? Wenn es dann zu weit runtergekühlt, ich glaube, Betriebstemperatur sagt man im Sommer, die in den Bussen auch meist herrschen sollte, theoretisch wie im Büro, sagt man so, sind so 18 bis 20 Grad. Wärmer sollte es nicht sein, weil es dann auch immer stickiger wird, ne? Warme Luft nimmt Feuchtigkeit anders auf als kühle Luft und einem drum und dran. Ich glaube, das wird irgendwelche besonderen Gründe haben, aber die Temperaturunterschiede sind halt viel, viel zu groß. Aber ja, ne, um auf den ÖPNV zurückzukommen, es haben auch immer weniger Leute dann halt Lust, das Ganze zu machen. Aber wir müssten es halt wirklich aufbohren oder den Führerschein wieder günstiger machen, Subventionen zu bieten, gerade zum Beispiel für Menschen auf dem Land, dass sie halt zum Beispiel einfacher an E-Mobilität rankommen, weil bis 2030, also ab da dürfen keine neuen Verbrenner mehr zugelassen werden. Und die Autos, die dann alle so wieder auf den Markt kommen, sind dann sowieso E-Autos. Also dann hat sich auch Wasserstoff größtenteils erledigt, weil da ja auch Verbrennung stattfindet und einem drum und dran. Das wird noch sehr, sehr spannend werden auf jeden Fall, weil auch irgendwann ja natürlich dann die Ersatzteile für die alten Autos ausgehen werden. Da muss man halt schauen. Also müssen vernünftige Pläne hin, wie man es entweder regeln kann, entweder baut man massiv den ÖPNV aus, vielleicht sollte man diesen Schleimpilz ransetzen, den sie ja spaßeshalber mal auf das Bahnnetz von Japan gesetzt haben und er dann quasi fast identisch dieses Netz nachgebaut hat, weil sie an den wichtigsten Knotenpunkten halt mehr Nahrung hinterlegt haben. Das müsste man vielleicht auch mal mit Deutschland machen, dass man die Grundstruktur der Verbindung unter den Städten untereinander hat. Und dann für die Städte nochmal selber. Aber das wäre halt mit massiven Umbaumaßnahmen verbunden, weil du nicht alles mit dem Bus regeln kannst. Aber irgendwas muss ja passieren. Städte müssen ja moderner werden, um sich auf die Gegebenheiten, die wir in der Zukunft haben, anzupassen. Zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach nur mal ein Beispiel Österreich jetzt in dem Fall. Die gehen jetzt sogar bei auf Basis des veränderten Klimas, weil es bei denen jetzt schon knallt, dass sie Städte riesige Bereiche entsiegeln. Ne? Böden in Städten sind immer versiegelt aus Schutzmaßnahmen und damit sie da Sachen drauf bauen können und so weiter und so fort. Und die gehen jetzt bei und großflächig reißen die Sachen weg zum Entsiegeln und pflanzen dann da Bäume, damit die Städte runtergekühlt werden. Weil sonst quasi in Österreich hattest du jetzt schon im Februar mitunter in einigen Städten über 30 Grad im Winter. Oh. So, dementsprechend muss sich das anpassen. Und dementsprechend muss auch der Individualverkehr runtergefahren werden, denn ein Verbrenner erzeugt auch nebenbei, was er hinten rauspustet, unglaubliche Temperaturen. Ich meine, unter der Motorhaube sind mehrere hundert Grad, wenn das Ding richtig am Ballern ist. Und die Hitze muss halt irgendwo hin, ne? Und was ist es in die Umwelt?
Schön in die Gebäude nebendran, die sich dann aufheizen und dann, wenn die Nacht kommt oder der Abend kommt, noch schön die ganze Hitze abgeben. Ist auch jedes Mal schön im Hochsommer, wenn du dann hier durch die Straßen läufst, du wirst noch von der Resthitze, die in den Steinen gespeichert ist, weggeschlagen. Lieb's einfach. Und aber das Problem ist, also ich meine, wir haben jetzt ein paar Situationen skizziert, wo der Führerschein definitiv nicht notwendig ist, wenn Ding X eintritt, also Ausbau des ÖPNVs, kompletter Umbau teilweise von kompletten Infrastrukturen oder wenn wir sagen, wir behalten den Führerschein, dass wir den Individualverkehr eben umstellen, auf etwas, was nicht Verbrenner ist und im besten Fall weniger Hitze produziert. Ich würde sagen, als Fazit ist es so, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, brauchen wir den Führerschein noch? Depends. So wie man auf diese Frage dummerweise aktuell nur antworten kann. Wir haben keine bessere Lösung, deswegen müssen wir uns versuchen, Lösungen auszudenken. Die Frage ist, sieht das der Chat anders? Hat der Chat noch Ideen? Hast du noch Ideen jetzt zu den ganzen, die du schon gesagt hast? Weil, wie gesagt, außer einen massivsten Umbau in der Infrastruktur vom ÖPNV und allgemein in der deutschen Infrastruktur oder eben den kompletten Schwenk von jetzt auf gleich auf vernünftige E-Mobilität, sehe ich da wenig, was wir irgendwie tun können. Und beides wird höchstwahrscheinlich blockiert werden, weil Autoindustrie ist ein starker Mitspieler in der ganzen Geschichte, aber wenn wir das jetzt noch weiter in die Richtung vertiefen, dann wird es mir zu politisch, glaube ich.
Ja, es ist halt leider mit sehr, sehr viel Politik verbunden, das Ganze, weil es halt auch Strömungen gibt, die halt schlichtweg dagegen sind. Zum Beispiel unsere Verkehrsminister. Ist ja sowieso der Witz. Ich will gar nicht in die politische Schiene, nur den Witz an der ganzen Situation, das mal hervorzuheben. Die Klimaziele des Verkehrsministeriums sind halt weg. Und dann hat der Verkehrsminister gesagt, ja, also eigentlich müsste ich dann ja Fahrverbote einführen, dass zum Beispiel sonntags kein Auto mehr gefahren werden darf. Kennen manche Leute noch aus den 70ern und 80ern? Da waren dann halt wirklich, ich glaube, sonntags war das halt wirklich ab einer gewissen Uhrzeit leer und du konntest dann auf der Autobahn Skateboard fahren und solche Sachen. Und er hatte Schiss, dass halt dann zum Beispiel die anderen Parteien dann sagen, jo, lass mal machen. Weil das ja gar nicht so einfach umzusetzen ist. Was hat man stattdessen gemacht? Gesagt, du hast so viel Mist gebaut mit deinem Ministerium, die Klimaziele brauchst du gar nicht mehr einhalten. Man hat einfach gesagt, ja, du hast es verkackt, dann hast du es jetzt richtig verpackt, wir belohnen dich noch dafür, mach gerne weiter so. Und da denke ich mir auch nur, cool. Ja, geil, Dude, deine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die Mobilität im Land besser wird. Weil wir brauchen bessere Strukturen an Mobilität. Dementsprechend, also ich würde auch sagen, wir brauchen ihn leider noch. Es wäre schöner, wenn wir inlands ohne Führerschein auskämen. Dass es halt besondere Lizenzen für Rettungskräfte oder halt quasi für den Lastentransport gibt. Weil komplett über Schiene funktioniert halt auch nicht, obwohl das wünschenswert wäre. Wir hatten hier E-Teststrecken für E-LKWs. Die sind jetzt wieder abgebaut, also die werden jetzt wieder abgebaut, weil das System nicht überzeugt hat. Es war ja eine Kombination aus quasi, dass es Ladetrassen gibt, ne, wo dann wie bei der Straßenbahn der LKW dann quasi seine Trasse ausfahren kann und dann quasi oben laden kann, während er fährt. An sich eine coole Idee mit Oberleitung. Mittlerweile gibt es auch schon Systeme, die dann unter dem Asphalt gebaut werden und da ist dann quasi wie so eine Magnetspule, quasi übertrieben gesagt Tesla-Spule, die das Ganze dann die Energie quasi von der Straße zum LKW hochleitet. Solche Ideen. Mal gucken, was da noch kommen wird. Aber wir müssen Lösungen finden, wie wir es schaffen, vom Verbrenner wegzukommen. Und dass die Leute, und das ist halt wichtig, weil die wenigsten Leute kriegen in ihrem Ort noch einen Beruf. Also müssen sie irgendwo anders hin. Und man will ja nicht immer direkt komplett umziehen. Wenn es jetzt, sagen wir mal, nur 30, 40 Kilometer sind. Ich glaube, mit dem Auto sind sogar 50 Kilometer. Gott, wie heißt der Begriff nochmal? Wenn man irgendwas sagt, das ist völlig im Rahmen, das musst du dann halt machen. Mir fällt der Fachbegriff nicht ein. Vielleicht wisst ihr es. Zumutbar. Das ist das Wort, was ich gemeint habe. Diese Zumutbarkeit. Und dafür brauchen wir vernünftige Mobilitätsmöglichkeiten. Also dementsprechend Führerschein leider noch ja. Was ich mir wünschen würde ist, und ich verstehe halt nicht, warum das so ist, der Führerschein ist immer teurer geworden. Die Fahrstunden kosten immer mehr. Also die Preise sind exorbitant gestiegen. Die Zulassung ist extrem teurer geworden. Dabei ist die Bürokratie nicht mehr geworden. Die Prüfungen kosten mehr, weil die Prüfer mehr Geld haben wollen. Und das halt auch exorbitant. Das steht in keinem Verhältnis mehr. Ich habe vor 10 Jahren meinen Führerschein gemacht und hätte ich ihn selber bezahlen müssen, ich war in einer Maßnahme drin, das war mein Glück, hätte ich 900 Euro für den Führerschein zahlen müssen. Und da ist alle Fahrstunden drinne und alle Prüfungen drinne. Der komplette Papierkram, allem drum und dran, das Komplettpaket. 900 Euro. Und jetzt hast du nur über die Pflichtstunden mit allem drum und dran, bist du im Schnitt bei 4.000 Euro. Wer soll sich das denn heutzutage noch leisten können?
Ja, niemand. Das ist ja auch der einzige Grund aktuell, der uns davon abhält, dass die Frau auch einen Führerschein macht. Weil meiner hat mich, wann habe ich meinen Führerschein gemacht? 2013, glaube ich. Oder 2012 sogar. Kann mich irren, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich den um den Dreh da gemacht. Und meiner hat mich 1.100 oder sowas gekostet. Aber ich habe auch die Praxisprüfung einmal verhauen. Entsprechend musste ich die nachholen. Und die kostet ja alleine schon irgendwie 100 Euro oder so. Ich weiß
108 nicht genau, Euro oder irgendwie sowas.
Kostet es zumindest damals. Aber das ist der Grund, warum wir für die Frau noch keinen Führerschein angegangen sind, weil wir das nicht, es ist nicht in unserem Budget drin, können wir uns nicht leisten. Wie soll man das noch bezahlen? Ich fände es super, jetzt, wie gesagt, abgesehen davon, dass Privatverkehr und sowas alles ätzend, aber ich fände es halt absolut ein Traum, wenn wir eine lange Strecke fahren müssen und ich einfach sagen könnte, ey du, ich bin müde oder mir geht's gerade nicht so oder kannst du mal kurz, dass sie dann einfach übernehmen könnte. Nein, so bin ich, weil ich den damals gemacht habe, der Depp in dem Szenario, der dann jetzt quasi die ganze Strecke durchballern muss. Und wie gesagt, ob wir den jetzt brauchen, hin oder her, ist erstmal vollkommen wurscht, aber das hält ja viel zu viele auch davon ab. Also es funktioniert ja so gesehen gar nicht. Wir haben unseren Führerschein quasi für die mittleren und die unteren Schichten in dem Sinne abgeschafft, weil er viel zu teuer geworden ist.
Ja, es ist, man könnte schon fast quasi von einer Diskriminierung der Finanzschwächeren ausgehen, weil man hat das in solche exorbitanten Bereiche gelegt, dass das halt richtig, richtig bitter ist. Aber wo wir gerade von Geld gesprochen haben, es gibt ein paar Leute, die haben tatsächlich noch ein bisschen was über und supporten uns damit, dass wir das hier auch jetzt mittlerweile live quasi in regelmäßigen Abständen machen können. Und das in dem Fall sind das der liebe Säbel und der liebe Dreimling, den ihr auch gerade hier unten lesen könnt. Ne? Also ihr habt auch die Möglichkeit, live im Chat dabei zu sein, wenn wir das Ganze ankündigen. Wir diskutieren auch gerne mal oder nehmen Sachen mit auf. Wir wissen immer noch nicht ganz genau, wie wir das jetzt in welcher Gewichtung machen werden bei den Live-Podcasts. Aber großes Dankeschön an euch, dass ihr das möglich macht, dass wir hier regelmäßig sitzen. Und wenn ihr sagt, ihr hättet da auch Bock drauf, uns zu unterstützen, dann checkt gerne mal die Videobeschreibung aus. Dann habt ihr die Möglichkeit dazu, entweder Patreon zu finden, wo jetzt die beiden quasi ihr Abonnement gesetzt haben. Oder wenn ihr sagt, Patreon ist nichts für euch oder ihr wollt nur einmal was rüberwerfen, so als kleines Dankeschön, dann gibt es noch die Möglichkeit, bei Ko-fi vorbeizuschauen. Da gibt es ähnliche Modalitäten, beziehungsweise die Incentives, nenne ich es jetzt einfach mal, die Stufen, die Tiers, sind genau gleich strukturiert. Alles andere wäre ja unfair. Aber ihr habt auch die Möglichkeit, uns dort einen Kaffee oder eine Mate zu spendieren. Und das hilft uns, weil natürlich haben wir mit unserem Unternehmen auch kleinere Umkosten. Und die sind damit tatsächlich momentan sehr, sehr gut gedeckt. Deswegen ein ganz, ganz großes Dankeschön. Und ich freue mich auch schon auf die Sachen, die wir für später noch geplant haben. Wir müssen nur schauen, wann wir sie umsetzen können. Aber Ideen sind halt da.
Definitiv. Auch an dieser Stelle dann nochmal von mir ein großes Dankeschön. Das Problem ist, wie gehen wir jetzt von hier noch weiter? Also wie gesagt, wenn bei euch jetzt hier, ne, wenn ihr entweder dieses Video schaut, unten in die Kommentare gerne eure Meinung schreiben zu dem Thema Führerschein, zum Thema Mobilität, alles, was ihr dazu zu sagen habt, haut es raus. Wir diskutieren da auch gerne mit euch. Aber auch an jetzt die Live-Zuschauerschaft, solltet ihr noch irgendwelche Gedanken loswerden wollen, tut das jetzt sehr gerne. Dann können wir da vielleicht noch in so einer kleinen Runde drauf eingehen. Bis da eventuell Antworten kommen oder auch nicht kommen, würde ich nochmal schauen, dass wir eine ganz kleine Überbrückung machen. Weil wir haben es jetzt schon, wir fangen auch schon an, uns im Kreis zu drehen, weil dieses Problem mit dem Thema ist, es ist sehr breit diskutiert. Die Probleme liegen quasi offen auf der Hand, sie liegen offen auf dem Tisch. niemand will es anpacken, weil es teuer ist oder weil dahinter jemand steht, der einen großen, schönen Koffer hat, wo sehr viel Geld drin ist, der dann sagt, hey, mach mal nicht. Entsprechend werden wir mit diesem Problem so lange nicht weiterkommen, bis sich irgendwas ergibt, das uns dazu zwingt, dass wir in diese Richtung weiterkommen müssen. Man könnte argumentieren, dass wir das mit den Klimazielen schon hätten, solche Motivation, die uns zwingt, etwas zu tun. Reicht scheinbar nicht, weil noch keine Ahnung. Die Bäume fangen noch nicht an zu brennen im Sommer oder zumindest noch nicht in Deutschland regelmäßig, keine Ahnung. Anscheinend ist das noch nicht Anreiz genug. Aber das ist so das Ding, was ich sehe, dass solange da nicht flächendeckend umgedacht wird, dass wir auf lange Sicht einerseits den Verbrenner behalten, dass wir den Führerschein, den Individualverkehr behalten, weil es einfach, es war schon immer so und es bleibt so und ich will das so. Und das ist die Argumentationskette, auf der wir gerade reden und auf der wir uns gerade befinden. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, dass da Menschen sitzen, die in der Theorie dafür bezahlt werden, die besten Entscheidungen fürs Volk zu treffen, und dann kommt dabei sowas raus. Aber wie gesagt, wenn ich da jetzt noch in die Richtung weitergehe, dann wird es interessant. Deswegen würde ich das gerne an dieser Stelle auch unterbinden.
Ja, aber so wie es wirkt, hat auch der Chat quasi gerade keinen weiteren Input oder keine Fragen dafür. Dann würde ich sagen, wir haben die 1-Stunden-Marke tatsächlich erreicht gerade, dass wir dann zu den ausleitenden Worten kommen. Ein gutes Fazit hast du ja auf jeden Fall schon gegeben zu der ganzen Situation, weil wir haben schon angefangen, uns im Kreis zu sehen, und ein großer Faktor wird halt, was die Mobilität angeht und Führerschein und Co. irgendwann halt die E-Mobilität sein. Da kommen wir nicht mehr drum herum. Die Weichen sind quasi gestellt, und jetzt heißt es zu hoffen, dass irgendwann mal ein Verkehrsminister auch um die Ecke kommt, der vielleicht mal richtig Bock auf sein Ressort hat und versucht, was durchzudrücken und nicht einen auf Mimimi macht. Das ist halt auch so ein ganz großes Ding, weil wir sind auf diese Menschen in diesen Positionen angewiesen. Weil wir können ja schlecht selber hingehen und anfangen, den Ausbau zu forcieren. Auch wenn es manchmal ganz schön wäre vielleicht. Dementsprechend würde ich sagen, dass wir für heute Feierabend machen. Wenn ihr Input habt, schaut gerne auf unserer Homepage vorbei, endgegner.media. Dort gibt es auch ein Kontaktformular. Oder wenn ihr Anregungen allgemein habt, gerne in die YouTube-Kommentare oder auf Social Media. Wir sind eigentlich fast überall vertreten.
Ja, ich glaube, das war es dann jetzt auch. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Ich hoffe, ihr hattet da ein bisschen Diskussionspotenzial für euch gefunden. Wie gesagt, entweder beim nächsten Mal an alle, die nicht dabei waren, im Live-Chat oder eben in den Kommentaren. Gerne da alles reinhauen, was euch noch einfällt. Und ich glaube, wir frönen jetzt noch einer weiteren kleinen Tradition, die wir mit den Live-Folgen eingeführt haben. Wir machen jetzt für YouTube hier gleich aus und würden uns dann noch mal eine ganz kleine Runde hier hinsetzen mit den Leuten, die aktuell hier live dabei sind, dass wir noch so ein paar quasi ausführende Gespräche machen, bevor wir dann auch noch den Stream beenden. Deswegen würde ich sagen an dieser Stelle, ciao YouTube. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Und an den Live-Chat, bleibt noch ein bisschen da. Wir kommen gleich wieder.
Genau, dementsprechend. Haut rein, das war die Folge 120 des Endgegner-Podcast, und ich bin schon gespannt, ich habe es nämlich gerade nicht im Kopf, was es nächste Woche geben wird. Wir sind raus. Ciao, ciao.